man zurück an auch seine Kindheitszeit, was er erlebt hat. Und wie es auch schwierig war, manchmal zuzuhören den Eltern. Und trotzdem, das, was man gelernt hat, das hat man noch bis heute noch frisch. Und erst wenn man dann ein bisschen älter wird, merkt man, die Kinder, dass es doch sinnvoll ist, was anderes, das eine oder andere zu lernen. Aber es ist auch eine Erfahrung. Zu Ehre des Herrn möchte ich berichten von der Emanuel-Schule, dass wir gesegnet sind. Wir haben jetzt schon 5 Anmeldungen für die kommende erste Klasse und 3 weitere Bewerbungen. Ich denke, ich sage es richtig. Und ich habe auf die Liste geschaut, dass wir davon schon 4 Kinder haben, adventistische Eltern. 3,5. Ein Elternteil ist nur 1. Aber es ist Gnade. Wir haben noch nie in der Zeit des Bestehens der Schule so viele adventistische Kinder wie in den letzten 2 Jahren und auch so, wie es ausschaut für das kommende Jahr, so der Herr es führt, im Kindergarten und Schule haben dürfen. Und da sind wir Gott dankbar dafür. Ich möchte also mitteilen, danke für eure Gebete auch dafür und wie es der Herr zulässt und führt, dass wir eine adventistische Bekenntnisschule sein dürfen. Und dem Herrn sei Dank. Erfahrungen sind unser Leben. Ich weiß, wie es euch geht. Und die Woche, am Donnerstag früh, durfte ich einen 5-stämmigen Tuya fällen, die auch schon Tuyen können, auch größer werden. Und habe einen Baggerfahrer einen Bagger gehabt. Und wenn du so einen Baum fällst, dann muss der Bagger immer den Baum ein bisschen anschieben, dass er in die richtige Richtung geht. Und ich habe mit der Motorsäge geschnitten. Und das sind so Sekunden, auf das immer ankommt. Wenn dann der Baum zum Fallen anfängt, dann muss man ein bisschen nachhelfen, manchmal in die richtige Richtung geht. Und eigentlich nicht so bei gedacht. Und wenn der Baum, es war so an der Straße gestanden und die erste hat funktioniert, das sind so dick waren sie schon zum Teil. Und beim zweiten soll er auch anschieben, und wenn der Baum zum Fallen anfängt, dann musst du nachhelfen, dass er dann in die richtige Richtung geht. Gesagt, getan, aber er ging nicht in die richtige Richtung, sondern er hat mit dem Bagger nicht mehr geschoben und dann fängt der Baum an, sich zu drehen und kam dann in die Richtung, wo die Autos standen. Und das sind so Sekundenentscheidungen. Und wenn jetzt was ja ist, so Sekundenentscheidungen im Leben, um etwas zu bewirken. Und ich habe nie gedacht, dass der Baum, das war schon lange nicht mehr der Fall, in die richtige Richtung fällt. Motorsäge eingeschnitten hinten und dann soll er anschieben und dann lässt er den Baum fallen. Und dann dreht der Baum sich und fällt nicht in die Richtung, sondern Richtung Autos. Und gerade noch mit der Hand habe ich noch nachgeholfen und er fällt zwischen 2 Autos. Nichts passiert. Zwischen 2 Autos. Nichts passiert. Meter, 2 Meter weiter und schon hat es bumm gemacht. Es sind oft im Leben, weiß nicht, was ich damit sagen soll, es sind oft Kleinigkeiten, es sind oft so Sekundenentscheidungen, so wo hoch und tief zusammenliegen. Wieder ein Auto kaputt, wieder ein Schaden, wieder Versicherung, wieder Ärger und wieder und wieder und wieder. Dem Herrn sei Dank. Donnerstag früh. Ich habe ihm keinen Vorwurf nicht gemacht. Das ist einfach, du musst, den nächsten habe ich dann selber gemacht und gesagt, es ist gut. Kleinigkeiten. Wie oft sind es Kleinigkeiten bei uns im Leben, die uns prägen, die uns bewegen? Christlicher Lebensstil. Das Thema heute. Letztes Mal im Januar, Bereinigung der Vergangenheit. Und so waren es noch einige Themen, die wir schon durch hatten. Die wahre Gemeinde, wie erhalte ich ewiges Leben, den Herrn loben und preisen. Und so auch heute christlicher Lebensstil, wie es oft schwer ist, im Alltag damit umzugehen. Und ich denke, die Gemeinde Wolfratshausen hat auch die letzten Wochen einiges erleben dürfen, wo wir eigentlich vor einem Jahr uns nicht gedacht hatten und sagen, naja, die Gemeinde geht so dahin, sie wächst, und es ist so schön miteinander zu sein. Und auf einmal kommt so etwas wieder auf, unverhofft kommt oft. Und ist immer gerade so, du kannst oft die Uhr danach stellen. Wenn du meinst, jetzt hast du alles im Griff und es funktioniert und alles passt, ist Ordnung und sauber zu Hause oder in der Firma, es läuft und der Job und alles passt, bumm, Es kommt wieder was, oder? Sorgt schon einer dafür. Und was passt besser als Malachi 3 zum christlichen Lebensstil, um darüber nachzudenken, im dritten Kapitel von Malachi, im letzten Kapitel im Alten Testament, den letzten Abschnitt. Und was mir eigentlich oft hilft im Alltag mit Dingen, die einem nicht so gefallen, zurechtzukommen. Einmal ist es, wie ihr bestimmt wisst, den Hiob. Nicht nur, wenn man hört von Hiob-Geschichten und wie es im Hiob ist, sondern der Hiob hat mir sehr geholfen, im Alltag darüber rechtzukommen mit Sinn des Lebens und warum, weshalb, wozu. Aber auch der Malachi. Und Malachi Kapitel 3, Abvers 13. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen von dem Herrn der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Nichts passender als das für die heutige Zeit. Ist es nicht so, dass umso dreister, umso abgefahrener und umso Ellenbogentechnik, sage ich immer, Mobbing, Korrupter, was man alles so sagen kann, ist es nicht heute gerade die Praxis? Wenn man ein bisschen älter ist im Leben und ältere Geschwister hier sind, die letzten 40, 60 Jahre, ich frage oft alleine auch Leute, na, ist die letzten 20 Jahre besser geworden oder nicht? Die meisten antworten, nein. Das war so eine Pieksfrage, sage ich oft. Oft sage ich so, wenn man so im Gespräch ist, dann sage ich, na, was denkst du? Sind die letzten 20 Jahre besser geworden? Und dann sagen sie allgemein, nein, sage ich, ja, warum nicht? Der Fortschritt geht doch voran. Uns geht es doch immer besser. Man hört doch immer noch bessere Zahlen und Gewinne und sonstiges her. Und sogar mit verschiedenen Leuten unterschiedlich, ob es wirtschaftlich ist oder gesundheitlich oder persönlich oder familiär, egal in welcher Form, kann man sich darauf ansprechen. Aber was sagt uns die Bibel dann? Im Vers 16. Da redeten die miteinander, den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben. Und für die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr, der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und hört, hört. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Sind wir eigentlich denn alle so geprägt? Und da zähle ich mich sehr wohl dazu. Wenn du ein Problem hast, dann willst du die Lösung in 10 Jahren, in 20 Jahren. Heute muss doch alles sofort sein, gleich sein. Wenn du in einer Geschäftsleitung bist oder Verantwortungsträger bist, dann kriegst du meistens die schönen Sachen immer erzählt. Dann hast du meistens nur mit Problemen zu tun, oder? Weil einer muss eine Lösung finden. Und die schönen Sachen, die kommen sehr selten zu einem. Ja, das ist halt eben so. Aber denn, wenn irgendwas schief geht oder nicht funktioniert, dann kriegst du gleich einen Anruf oder Hinweis. Und was hast du dann zu tun? Ja, da kann man nichts ändern. Na ja, dann geht's halt eben nicht. Dann erwartet jeder sofort eine Lösung, eine Entscheidung. Und so sind wir doch geprägt. Aber was sagt uns der Text hier? Ist es nicht genau das, was heute nicht mehr populär ist, dass wenn ihr den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient, gleich werden wir ihn sehen? Sofort? Sondern, wann ist der Tag des Herrn? Wann werden die Bücher aufgetan, das Buch? Bei dem Herrn? Wiederkommen. Wenn der Herr wiederkommt, und die Auferstehung ist und dann die Zeit, wo wir viel Zeit haben über die Bücher und zu rechtfertigen, warum es so ist. Also was heißt es uns? Müssen wir heute erwarten, dass sich gleich etwas ändert? Wenn ich diesen Text aus Malachi nehme, hilft es mir, wenn ich Hiob, die ersten zwei Kapitel lese, dann hilft es mir was? All dieses sogenannte Chaos, all das eher zu verstehen. Wenn ich die Entwicklung in der Welt sehe und damit nicht zurecht mich finde, was für Möglichkeiten haben wir? Burnout? Nicht mehr zu verstehen, damit umzukommen? In den verschiedenen Phasen gibt es. Nervlich so angespannt zu werden? Oder ich etwas anderes mache, wie einer meiner weltlichen Freunde, die dann im Leben nicht mehr zurechtkommen und sagen, es hat alles keinen Sinn nicht mehr und Gott gibt sowieso nicht und dann Richtung Suizidgedanken gehen. Oder sagen, was heutzutage sehr modern geworden ist, ich lebe nur einmal und lasse es dementsprechend krachen, kann man auch sagen. Verstehen wir es? Geschwister, der Lebensstil heute ist etwas, was mich selbst betrifft. Und ich möchte auch hier ganz deutlich sagen, dass die Predigt, die man sich selbst hält, die am nächsten geht. Es ist schwer im Alltag draußen zu bestehen, wenn man die Gepflogenheiten draußen nicht mitspielt. Und auf dem Bereich, wo ich mich tummle, ist es Usus, mit ganz harten Bandagen umzugehen. Und deswegen das Thema heute auch, christlicher Lebensstil. In Römer Kapitel 12, Vers 2, etwas, was einem nahe geht. Christlichen Lebensstil heute, und was, wozu fordert Gott uns hier auf? Im Römer Kapitel 12, Vers 2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Über das ganze Thema könnten wir auch das drüber schreiben, mit dem wir uns beschäftigen, das prägt uns. Ist es so? Mit dem, was wir uns im Alltag auseinandersetzen, mit dem, was wir uns beschäftigen, in dem, was wir uns anschauen, anhören, im Umgang haben, das prägt uns. Ein Mitarbeiter hat mir mal ein Handy geben wollen mit einem Film drauf und gesagt, das will ich nicht. Wo Dinge gezeigt worden sind, wo ich sage, ich habe es zum Glück nicht sehen müssen. Wo einer etwas, jemand schändet und die Familie den wieder rächt und dann wieder hin und her geht und das auf dem Film. Sage ich, ich will das im Kopf nicht haben. Wie lange behalten wir Bilder im Kopf? 30 Jahre. Und ich denke manchmal mehr. Ich weiß noch, als Jugendlicher durfte ich mal nach Irland mit 16 Jahren und habe etwas gesehen, was ich heute noch etwas wahrnehme. Das sind jetzt 30 Jahre, gute 30 Jahre her. Wisst ihr, wie viele Jahre ich das lieber nicht angeschaut hätte, um damit zurechtzukommen? Das blieb im Kopf. Das prägt einen. Und ich denke, jeder hat etwas. Wozu fordert Gott uns hier auf? Nicht gleichförmig dieser Welt zu sein. Aber wir leben doch in der Welt. Wir haben unsere Freunde in der Welt. Wir beschäftigen uns doch damit. Was bedeutet es, ist ganz praktisch, sich nicht der Welt gleichzustellen? Was schaut sowas aus? Christlicher Lebensstil ist nicht eine Mütze, die wir uns aufsetzen und sagen, jetzt bin ich in der Gemeinde und das ist mein Problem. In der Gemeinde ja fein und angezogen und alles passt, ist doch schön. Wenn wir heute nach Hause gehen, dann geht's los. Bevor wir in die Gemeinde kommen, was war da? Was heißt Erneuerung eures Sinnes? Das haben wir gelesen. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und die Kernfrage, was ist Gottes Wille für unser Leben? Was ist Gottes Wille für dich und mich? Kann es sein, dass der Alltag mich so prägt, dass ich gar nicht mehr den Kanal offen habe, zu erkennen, was Gott von mir will? Kann es sein, dass der Alltag mich so zieht, so fordert, so braucht, dass der Kanal zu erkennen, um was es geht, geschlossen ist? An diesem Maßstab können wir alles, was sich in unserem Leben anbietet, prüfen. Ist es gut, wohlgefällig und vollkommen? Hilft es mir, diesem Ideal Gottes für mein Leben näher zu kommen? Oft fragt man sich, wann ist es endlich zu Ende? Wie lange muss ich das Spiel des Spieles mitspielen? Wie lange habe ich diese Kindes- und Jugendsucht und Sünde noch an meinem Körper? Wie lange treibt mich noch etwas? Es geht nicht um einen Gesetzeskatalog, dürfen oder nicht dürfen, sondern um die Gebrauchsanleitung, dass wir heute schon ein glückliches Leben führen können. Es geht nicht darum, du darfst nicht und du sollst nicht, sondern eine Gebrauchsanleitung, um einen Weg zu finden, damit zurechtzufinden. Manchmal, ihr wisst, ich war schon oft in Afrika und es ist immer lustig, es ist nicht schlecht. Mich hat es oft gewundert, wie können die Leute so lachen? Wie können trotzdem die so lustig sein? Ich war in Bereichen, wo man normal nicht hinkommt, wo es Kinder, keine Eltern mehr haben, nur Kinder hinkommen, wenn beide Eltern gestorben sind und nicht mehr Verwandten unterkommen, die können lachen. Leute, die in Behausungen, ich möchte es nicht einmal was anderes nennen, leben und trotzdem lachen können. Warum ist bei uns das Lachen so wenig geworden? Warum ist bei uns manch eine Freude, das positive Ausstrahlung zurückgegangen? Mein Papa hat mir erzählt, in seiner Kindheit war es üblich, auf einer Bank zu sitzen, auf dem Feldwegesrand oder auch im Garten, da gab es so eine Sonnenbank, hat man es mal genannt, vom Haus, und hat noch gesungen, hat auch noch was erzählt. Da gab es noch ein Fenster, wo offen war und hat noch geratscht. Kennen wir heute sowas noch? Ich bin die Woche durch München in Bogenhausen gefahren. Da saßen 5 Personen auf einer Bank und alle haben so geguckt. Ich musste mal 2-mal hinschauen. Und alle haben was in der Hand gehabt. Und alle haben da drauf irgendwas rumgemacht. Sag ich, hätte es am liebsten fotografiert. Alle haben sich beschäftigt mit Technik. Und keiner hat miteinander gesprochen. Das war ein Bild. Ich habe gesagt, das heute zu dem, was mal war. Im 1. Johannes, Kapitel 2, wir wollen einige Texte heute anschauen. Im 1. Johannes, Kapitel 2, ab Vers 4. 1. Johannes, Kapitel 2, ab Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in ihm ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer aber sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig. selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Was soll die Motivation für unseren neuen Lebenswandel sein? Wer aber sein Wort hält, in dem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet, hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer aber sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wenn wir eine Frage haben, Jugendliche, was sollen wir lernen? Wen sollen wir heiraten? Dieses Jahr sind ja auch Hochzeiten unterwegs. Schönes zu sehen. Wenn wir fragen, wo sollen wir wohnen? Wenn wir fragen, das persönliche Entscheidung haben, auf wen sollen wir schauen? Auf unsere Logik und Verstand? Auf unseren Geldbeutel? Auf unser Gefühl alleine? Wer ist unser Garant, das Einzigste, der uns hilft, im Alltag zu bestehen? Was haben wir gelesen? Jesus. Wie hat er gelebt? Wie ging er mit Kindern um? Was hat er gegessen? Was war Geld für ihn? Was war der Name? Die Ehre? Das Sein, der Stand? Gestern Abend ein Gespräch geführt, jemand, wenn man da ein verkehrtes Wort sagt, dann ist man schon, wenn man das Persönliches mal sagt, dann ist schon 7:30, sagt man, oder ist schon vorbei. Wenn das, der Stand so wichtig ist und man kratzt an der Außenhaut und dann ist schon vorbei, dann sage ich doch lieber nichts. Ist auch verkehrt. Aber ist der Name und die Ehre so wichtig? Aber um darauf hinzukommen, im Philipper Kapitel 4, mit was sollen wir uns beschäftigen, um zu bestehen, können wir im Philipper Kapitel 8, 4, Vers 8: Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Womit sollen wir uns beschäftigen? Es gibt genug Sprüche oder Volkssprüche, sagt man immer, mit wem man sich beschäftigt und mit dem du gehst, das zeigt, welches geistes Kind du bist. Finden wir diese Dinge im Fernsehen, im Kino, im Theater, in Computerspiele? Ich habe drunter geschrieben auch dazu, mit dem, was wir uns beschäftigen, das prägt uns. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat mir erzählt, seine Frau hat alle 2 Tage einen Horrorfilm sich geliehen. Dann habe ich gesagt, ich habe es nicht geglaubt. Dann habe ich gesagt, doch. Hat auch Kinder gehabt. Dann habe ich gesagt, du musst mir nichts erzählen. Wenn jemand jeden 2. Tag einen neuen Gruselfilm anschaut, dann wundert es mich nicht, dass die Frau nicht mehr schlafen kann. Dass die nicht das Haus gehen will, dass die nicht fähig ist, den Haushalt und Sonstiges zu haben. Die Ehe ist mittlerweile kaputt, sind auseinander. Aber das prägt einem doch. Wenn ich was Negatives nur mehr reinziehe die ganze Zeit, wenn ich nur was Negatives anschaue, wenn das Mannesdenken nur nach Frauen ist, dann muss man sich nicht wundern,
dass er nur so immer guckt.
Wenn die Fußgängerzone mal die Leute anschauen, die immer nur so schauen. Kennt ihr das? Schon mal gesehen? Immer nur ein Blick.
Ist man Sklave seiner Gier, seiner Sucht?
In dem kleinen Buch Titus, im 2. Kapitel, Titus Kapitel 2, Vers 6. Uns berichtet: Ebenso ermahne ich jungen Männern, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Beweise, Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat.
Was schreibt Paulus, wie wir sein sollen?
Es gilt auch für uns, für die Frauen. Aber hier schreibt er ja für uns jungen Männern, besonnen zu sein, indem du allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede und so weiter.
Fehlt es da bei uns weit?
Wenn ich mir eine eigene Nase ziehe und auf dem Bau tätig bist, geht es oft sehr derb zu und sehr hart. Ich bin froh, einen Sabbat haben zu dürfen, um dem ganzen Treiben ein Inne zu halten. Denn es geht oft im Alltag nicht mehr alleine um Logik und Verstand, sondern nur um das sogenannte Zocken. Und nur um dreist zu sein.
Wenn wir im Verkehr schauen, im Autoverkehr, hat die letzten 20, 30 Jahren die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit zugenommen oder die Vogelmentalität die Überhand genommen und die Dreistigkeit.
Nur mal selbst mal darüber nachzudenken.
Christlicher Lebensstil heute in Deutschland? Fragezeichen.
Welche Verantwortung hat ein Vorbild?
Und wisst ihr, wie es dann einem nahe geht, wenn ein Prüfstein, wenn eine Person ein Prüfstein für einen sein kann, die dann etwas Schlechtes an einem findet? Man merkt, wie weit man vom Kurs abgewandt sich hat. Durch Gespräch, durch Gedanken, die Wortwahl, durch die Tätigkeit, das sogenannte Tun, im Alltag zu bestehen.
Wie weit das Schiff schon abgedriftet ist vom Kurs. Haben wir nicht mal Werte gehabt? Haben wir nicht mal irgendeine Ideologie gehabt? Das kann mir nicht passieren. Das kommt nie vor.
Und genau hat es dich erwischt.
Wir haben einen Garant, und im Vers 10 im 2. Kapitel von Titus,
es wird hier über die Sklaven gesprochen, Vers 9, ermahne ihren eigenen Herrn, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Heilandes Gottes in alles ziehen.
Können wir etwas für uns heute übertragen? Sind wir noch bereit, etwas zu ertragen? Sind wir noch bereit, etwas im Alltag zu erdulden? Oder wenn ein Problem kommt, gib ihm links. Wenn etwas nicht passt, gebe ich ihm rechts.
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit, Gehorsam, wenn es nicht gegen die Worte Gottes geht, ist es für uns noch ein etwas bekanntes Wort? Sind wir im Alltag nicht schon so geprägt? Oft frage ich mich, auch in der Predigt, was wollen wir überhaupt noch hören? Was darf ich der Gemeinde überhaupt noch sagen? Wie weit sind wir überhaupt noch bereit, etwas aufzunehmen, wenn einer etwas sagt? Wie weit ist mein eigenes Ich über dem gestellt zum Wohl der Gemeinde? Wie weit ist etwas, was ich habe, wichtiger als das, was der Gemeinde gut geht? Wie weit ist mein deutsches Recht mehr wert als das Wohl der Gesellschaft? Wie weit kann ich im Wege stehen, um der Gesellschaft nicht dienen zu müssen? Im 2. Thessaloniker, Kapitel 3, ab Vers 10, Weiter, Thessaloniker Kapitel 3, Abvers 10. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unseren Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Was können wir daraus ableiten, wie wir unserem Leben führen sollen? Ich bin damals nach meinem Niedergang 96, also Insolvenz hatte, von jemand gefragt worden, warum gehe ich nicht aufs Amt. Ich habe gesagt, nö, solange der Herr diese Hände segnet, werde ich arbeiten. Und ich bin nicht gegangen. Und bin Gott dankbar und zur Ehre des Herrn, hat er mir mehr geschenkt, als was ich vorher haben durfte. Und nehmen wir, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist, das Leben an? Wie oft merken wir heute, es ist doch viel sportlicher davon zu laufen und es sein zu lassen, als etwas Unangenehmes anzupacken. Wenn irgendwas nicht passt, den Kopf in den Sand zu stecken und die Füße in die Höhe, als irgendwo sagen, es ist so. Es sind Dinge da, die wir oft nicht ändern können, wo wir nichts machen können. Bitte nicht missverstehen. Aber wenn man so im Alltag steht und in dem Zwiespalt steht, den christlichen Lebensstil, und es wird auch mir angekreidet, und ich stehe in diesem Zwiespalt. Die einen sagen, ich bin zu gutmütig und lasse mich zu oft und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Und andere sagen wieder, du bist zu hart, zu ungerecht und wo steht man? Und oft ist es wichtig, mal sich auf eine Bank zu setzen. Ich sage oft, setz dich auf den Berg und schau auf dich hinab. Setz dich auf den Baum und schau dich an. Sind wir noch so, wie wir uns es vorstellen? Wenn ich selbst betrachte, aus der Vogelperspektive, ist das noch, was Gott von uns will? Stehen wir noch hinter dem, was wir damals bezeugt haben, unserer Taufe? Stehen wir noch hinter dem, was wir dem Herrn uns geweiht haben? Oder sind unsere Vorsätze alle Schall und Rauch? In Jakobus, 1. Kapitel, Vers 21, das sind so Dinge, die so Texte, die euch mitgeben und sagen, wie will man sowas überhaupt richtig einordnen? Aber Jakobus im 1. Kapitel, Vers 21, deshalb lege ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das euren Seelen zu erretten vermag. Merken wir oft eine Tendenz, wenn unsere Andacht und Gebetsleben, und ich betone es oft auch in der Lektion, wenn unser Andacht und Gebetsleben ins Hintertreffen gerät, wenn wir den Kontakt nicht mehr zum Herrn haben, müssen wir uns dann wundern, dass vieles entgleitet, dass vieles nebenausgeht? Wenn in der Gemeinde Mission nicht mehr die Punkt 1 ist, Geschwister, unsere Daseinsberechtigung auf Erden ist welche? Das, was Jesus uns vorgelebt hat, fortzuführen. Was war die Aufgabe der Apostel? Das, was sie vom Herrn gelernt hatten, umzusetzen. Die 3-jährige Ausbildung war eine Ausbildung zu dem, dass sie das, was der Herr auf Erden der Welt geben wollte, in mannigfacher Form weitergeben. Und was ist unsere Aufgabe? Das, was wir da in dem Wort Gottes erfahren, in mannigfacher Form, fortzuleben, auszuleben. Und was ist unsere Daseinsberechtigung als Gemeinde? Du hast es heute schon in der Lektion gesagt, was unsere Aufgabe ist. Klar ist es wichtig, auch Waisenhäuser und auch soziale Sachen zu machen. Aber unsere erste Aufgabe ist was? Die Mission. Der Herr hat auch geholfen und hat gerettet und hat Geister ausgetrieben, hat Korn verteilt, Brot und sonstige Sachen. Ganz klar. Aber was war seine erste Aufgabe? Die Menschheit zu retten. Die Botschaft für den Lebensweg. Und was ist unsere Aufgabe? Und wenn unsere Aufgabe nur noch ein Clubhaus der Adventgemeinde Wolfratshausen ist, sozial oder auch schön, ist nicht verkehrt, bitte nicht missverstehen. Wenn aber die Intention, die Mission ist, bist du automatisch auch sozial tätig. Wenn die Intention Mission ist, dann helfe ich dem anderen ja auch. Nicht dir die Weisheit zu bringen, das sicher nicht. Aber dann sehe ich auch seine Nöte und gehe darauf ein. Ob es geistlich ist oder wirtschaftlich ist oder gesundheitlich ist. Wenn Schwester Weiz sagt, am Ende ist die einzige Mission noch die Gesundheitsmission. Wenn heute jemand Krebs bekommt, wenn heute jemand Herzprobleme bekommt, Kreislauf, Zucker, wo schickst du ihn hin? Wo werden unsere 8 Gesundheitsärzte angewandt, wenn das unser Thema ist? Ist was da? Sind wir der Kopf oder der Schwanz? Ich bin nicht jetzt irgendwo jetzt in eine Richtung, nur ich denke nur so, sondern allgemein gesehen, wo du siehst, unsere Problematik, in der wir leben, in dem welchen Spannungsfeld wir sind. Im 1. Petrus noch ein Text. Kapitel 4. Vers 3, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 3, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als wir wandelten in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Hierbei befremdeten er sich sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, die bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Welchem Strom des Lebens folgen wir? Habe jemand, dem ich sage, ich hoffe, dass du in 4 Jahren dann vernünftiger wirst. Warum muss das Fahrrad immer neu erfunden werden? Was wollen die Eltern den Kindern denn was Schlechtes? Ist ja schwer als Kinder, hm? Die Mama sagt, dies und jenes sollen wir nicht dazu machen. Aber nicht dasselbe, was man doch selbst erlebt hat, wenn man den Kindern doch vorenthalten, sagen, ihr müsst doch denselben Käse machen. Nein, genauso müssen sie es erleben. Lass mich, Papa, meine Erfahrung machen. Ja, kannst du so nicht ändern. Aber es ist schon manchmal zwider zu erleben, was da alles passiert. Aber anscheinend ist es nötig, das Fahrrad immer wieder neu zu erfinden. Ich sagte, es gibt schon 1000 Mal. Wieso musst du das Fahrrad das 1001. Mal wieder neu erfinden? Ist es nötig? Und genauso hier. Aber wir haben festgestellt, dass unser persönliches Glaubensleben einzig uns helfen kann, um dagegen anzuhalten, nicht diesen Alltagsstrom zu verfallen. Als zweites gibt es noch in Sprüche 13, Vers 20. Erst als zweites noch. Sprüche Kapitel 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer aber sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht ergehen. Mit welchen Kriterien sollen wir unsere Freunde auswählen? Merken wir, dass die Freunde auf unsere Kinder mehr Einfluss haben als vieles andere? Warum sind schlechte Freunde so gefährlich? Es geht nicht darum, dass wir mit allen Freunden unsere Freundschaft abbrechen, sicher nicht. Manchmal wäre es besser, wenn wir es abbrechen. Aber ich brauche viele Freunde oder Christen, die mir helfen, in meinem Glauben zu wachsen. Freunde prägen mich. Und die Frage ist, welchen Einfluss setze ich mich am meisten aus? Man muss eins sagen, wenn du zu viel Zeit hast zum Denken, dann kommt oft ein Wurm, der einen arg Schwierigkeiten macht. Und am Anfang der Bibel, was steht, aus der Hände Arbeit, aus dem Schweiß soll der Mann seines Brotes Feld bearbeiten und das Brot sich erarbeiten. Aber warum? Aber was war es dran? Wenn wir Männer betrachten, die gar keine Arbeit nicht haben, wie schwer ist es oft, im Alltag bestehen zu können, um nicht irgendwelche Flausen in den Kopf zu bekommen und sich das Leben selbst Schwierigkeiten zu machen. Ich kann nur als Mann sprechen, wenn man zu viel Zeit hat. Oft hilft ihm eine geregelte Arbeit, einen Ablauf zu finden, einen Tagesablauf, um das Leben leichter zu bestehen. Wie schön ist es, wenn du im Garten siehst, im Frühling den Salatkopf wachsen, die Pflanze wachsen. Und den selbstgezogenen Salatkopf dann auf den Tisch hast und du hineinbeißt. Ist es nicht ein Glücksgefühl, was erhaben ist? Ich habe noch zwei Texte. Philipper, Kapitel 4, nochmal am Vers 13 dazu. Ein geläufiger Spruch. Philipper, Kapitel 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wie können wir das, was wir heute alles in die Texte gehört haben, umsetzen? Was ist die einzige Möglichkeit? Möchten wir es mit Gottes Hilfe auch tun? Sind wir bereit, den Weg des Glaubens zu gehen? Im Haggai gibt es einen Text, den ich oft bringe, wenn man eine Gemeinde baut, dass wir in getäfelten Häusern wohnen, aber Gottes Haus brach leer dasteht. Sind wir noch bereit, heute uns einzusetzen für des Herrn Weg? Oder unser eigenes Wohl uns wichtiger? Sind wir bereit, uns selbst hinten anzustellen? Oder muss ich an der Tafel vorne ansitzen? Muss ich immer der Erste und der Beste und der Schnellste, die Schönste und der Reichste oder Sonstiges sein? Es ist in Gnaden vom Herrn gesegnet zu sein. Es ist in Gnaden, wenn man hübsch sein darf. Es ist Gnade vom Herrn, wenn wir uns gut geht und gesund sind. Aber wenn es mal nicht so ist, können wir es auch vom Herrn annehmen und tragen. Im 1. Korinther, Vers 16, Kapitel 16, Vers 13 und 14. 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 13. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, alles bei euch geschehe in Liebe. Sind wir noch bereit, uns gegenseitig zu tragen, zu ertragen? Sind wir noch fest im Glauben zu stehen? Was heißt das? Dass meine Beine einzementiert sind und ich stehe dann fest? Das heißt, dass ich im Wort Gottes verbunden bin, im Gebetsleben nicht nachlasse und nicht aufgebe. Wenn wir von außen Druck hätten, und ihr kennt mein Beispiel, ich durfte es mal in einer Vorstandssitzung sagen, wenn außen vor unserer Türe hier die Soldaten auf- und abmarschieren würden, wie würde dann unser Gebet ausschauen? Wie würde unser Gebet ausschauen, wenn wir nicht wüssten, ob wir heute nach Hause kämen? Wenn wir die Türe hier der Gemeinde verlassen würden und wüssten nicht, was mit uns wäre, wie würde unser Gebet ausschauen jetzt? Was für eine Verbundenheit. Mannhaft stark heißt nicht, Kraft zu haben, 100 Kilo heben zu können. Sondern was heißt es? Mannhaft heißt, zu stehen im Glauben. Und stark zu sein heißt nicht, Kraft zu haben, jemand hochzuheben, sondern den Glauben nicht zu lassen. Nicht umzuschauen, sondern nach vorne zu gehen. Und in Liebe es zu tragen, zu erdulden. Auch wenn es mal nicht so kommt, wie wir uns selbst es vorstellen. Schwer ist es heute, den christlichen Lebensstil zu erkennen, auszuleben und über die Jahre hinweg nicht abzugleiten. Lasst uns gegenseitig in Liebe, wie die Bibel es vorschreibt, wenn wir was erkennen, nicht an die große Glocke hängen, sondern zu zweit wird es besprochen. Und wenn es dann nicht fruchtet, was sagt die Bibel? Sollen wir einen dazu nehmen, der im Glauben steht, mannhaft und stark ist. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann können wir es vor die Gemeinde bringen. Aber wir haben es nicht zu tratschen. Wir haben es nicht breit zu treten. Wir haben keinen internen Rundfunksender, um das Neueste immer wissen zu müssen. Sondern wir haben die Verpflichtung, füreinander einzustehen und zu beten. Sind wir bereit, mit Gottes Hilfe darüber nachzudenken, ob unseren Lebensstil, den wir auch hier in Wolfertshausen anwenden, im Alltag leben, richtig ist, mit Gott vereinbar ist? Der Herr möge uns helfen, Gott mit uns. Amen.